Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Corona bringt uns alle an unsere Grenzen. Wie oft ist euch gerade zum Heulen zumute? Oder aber auch, wie oft feiert ihr? Bisschen hysterisch, lacht laut, weil das Ganze tierisch absurd ist. Was bringt uns Humor in der Krise? Und wo gibt's da auch Grenzen? Das beschäftigt uns heute hier. Ihr hört dazu einen Pfarrer, der erzählt, wie Humor und Beerdigung zusammenpassen. Und einen Psychologen, der bewusst seine PatientInnen in der Therapie zum Lachen bringt. Tané arbeitet auch mit Humor, mit ihr fangen wir heute an. Sie ist Komikerin, tritt normalerweise bei Veranstaltungen auf. Nun, ja, die gibt's ja gerade nicht. Eine Alternative im Netz ist der Corona Comedy Club, der von Oliver Polak organisiert wird und via Instagram live ausgestrahlt wird. Tané war auch mit dabei und ich wollte von ihr wissen, wie diese Umstellung von live mit Publikum zu Online-Auftritten für sie war.
Ah, das ist eine riesige Umstellung. Also Comedy funktioniert für mich eigentlich nur live, also so richtig gut, weil du natürlich auch auf die Reaktion von den Leuten angewiesen bist. Und daraus entwickeln sich auch wieder Sachen. Ne? Also das heißt, wenn man irgendwie spontan irgendwas wahrnimmt im Publikum, kann man das direkt aufgreifen und du kannst auch in Dialog treten mit dem Publikum. Mhm. Und das ist für mich immer das Spannendste eigentlich an jedem Abend. Und deswegen ist auch nicht jeder Auftritt gleich, auch nicht jeder Abend gleich. Und da entwickelt sich so eine eigene Dynamik im Raum, weil jeder kommt ja auch mit seiner Stimmung vom ganzen Tag in diesen Saal rein. Und somit hast du immer was anderes an Publikumsreaktionen. Und in diesem Fall beim Corona Comedy Club war es halt so, dass wir gesagt haben, ey, wir wollen irgendwas machen. Wir wollen den Leuten trotzdem einen Unterhaltungswert bieten, wenn man jetzt zu Hause ist und keiner kann irgendwie raus. Und da bist du einfach wirklich an deinen Skript sozusagen festgenagelt und du siehst zwar ein paar Lacher und Emojis reinkommen, aber im Prinzip ist das total trocken, was du da machst.
Hast du denn darauf geguckt und immer, wenn irgendwie so Herzchen kam, warst du so, haha, geil, es läuft.
Nee, ich hab tatsächlich einfach nur mein Ding gemacht sozusagen, weil ich wollte mich da auch nicht ablenken lassen, weil dann, glaube ich, ist man total raus. Ja, also das hat schon funktioniert. Also ich glaube auch, dass die Leute zu Hause Spaß hatten. Du kriegst es halt nur nicht mit. Und dann ist der Reiz natürlich nicht mehr so da. Aber ja, aktuell, wir müssen ja alle irgendwie was machen. Und jetzt ist das Thema Autokino richtig groß. Ne? Musiker, Komiker machen jetzt Autokino. Dann kriegst du halt keinen Applaus, sondern Lichthupe.
Und wie fühlt sich das an?
Ich habe es noch nicht gemacht. Also ich überlege jetzt auch, das zu machen tatsächlich. Ich stelle es mir aber natürlich schwierig vor, ne? Weil das ist ja dasselbe Prinzip. Du stehst dann ja auf so einer Riesenbühne, du siehst dann irgendwie nur Autos. Ich habe das schon bei einer Kollegin gesehen, bei der Lisa Feller, die das gemacht hat, dass dann einfach nur diese Lichthupe die ganze Zeit angeht. Aber ich finde es trotzdem eine super Sache, einfach aufzutreten und den Leuten auch ein anderes Gefühl zu vermitteln in der Zeit, dass man ja doch irgendwie rauskommt und was gemeinsam erleben kann. Und das finde ich super.
Nochmal zurückgespult, als das dann mit Corona angefangen hat, was war da bei dir los? Also wie lief dein Jahr davor ab?
Naja, also als so die Anflüge von Corona irgendwie so aufgetaucht sind, habe ich mich da auch noch so ein bisschen drüber lustig gemacht. Also da war ich noch nicht so davon überzeugt, dass das jetzt wirklich eine weltweit ernste Bedrohung ist. Und habe da auch auf der Bühne, das war immer so mein Start, dass ich da dann irgendwie noch die ersten 5 bis 10 Minuten so Scherze über das Thema gemacht habe. Man muss dazu sagen, ich komme auch gebürtig aus Heinsberg. Durch Corona kennt das jetzt auch jeder.
Ja, so Corona-Hotspot, so einer der ersten.
Und da habe ich dann auch immer so erzählt, wie ich dann mit meiner Mutter telefoniert habe. Und das war wirklich so, die hat mich angerufen und war so, hier ist der Corona-Hochbusch, du kannst dir nicht vorstellen, was hier los ist. Du kriegst nichts mehr im Supermarkt, keine Nudeln, keine Dosentomaten, es ist alles weg, es ist so furchtbar. Wo ich dann halt auch so zu ihr gesagt habe, ja, das ist doch geil, endlich mal wieder frisch kochen, das ist doch super. Aber das war nicht so für mich greifbar, ne? Weil ich dachte, ach komm, wir sind leben in Deutschland, wir haben ein wahnsinnig gutes Gesundheitssystem, das wird ja wohl nicht so krass sein. Und dann habe ich es aber gemerkt tatsächlich, weil du spürst ja wirklich alles, auch im Raum, ne? Von den Leuten, jede Kleinigkeit. Und ich kann mich genau erinnern, da war es dann tatsächlich so, dass man gesagt hat, Großveranstaltungen werden abgesagt, unter 1000 kann man noch spielen. Und dann war ich auf dem Weg nach Bamberg und da war schon nicht sicher, ob das noch stattfindet. Und dann stand ich auch auf der Bühne, es war auch dann der letzte Tag, wo ich gespielt habe. Ich glaube, das war Anfang März oder so. Und da war die Stimmung im Publikum super angespannt. Also so einen Abend habe ich echt selten erlebt. Also dass du richtig gemerkt hast, dass die Leute nicht wissen, ob es gerade die richtige Entscheidung war, dass sie hier sitzen.
Ja, sie wissen nicht, was sie
machen sollen. Genau, weil sie wollten natürlich gerne kommen und du konntest es immer noch nicht richtig einschätzen. Aber da habe ich es wirklich gemerkt, dass den Leuten unwohl war, so ein bisschen.
Was glaubst du, kann Humor in den Zeiten jetzt gerade verändern?
Naja, Humor ist immer, finde ich, ein Schlüssel in jeder Situation. Ne? Bei Traurigkeit, bei ernsten Sachen. Humor ist ganz, ganz wichtig, finde ich, immer. Und auch bei dem Thema Corona gerade. Also Ablenkung, Humor, Lachen, das ist ja auch ein Wohlgefühl. Ne? Also dann kriegt man ja einfach auch wieder gute Laune in schlechten Zeiten. Und ich finde, das ist jetzt gerade auch total wichtig, dass wir das brauchen.
Und ziehst du da irgendwo eine Grenze? Also gibt es für dich so einen too early, sag ich mal, für Witze? Dass man denkt, early. Oh, du, das kann ich jetzt nicht raushauen.
Ach, so, ich glaube, es gibt da keine grundsätzliche Formel. Ne? Also auch immer diese Frage, die wird mir natürlich auch oft gestellt, bin ich ehrlich, ne, zu sagen, darf man über alles lachen? Ne? Mhm. Und ich finde das ganz schwierig zu beantworten. Also grundsätzlich, wir leben in einem Land, wo Meinungsfreiheit herrscht und ich finde, man sollte auch über alles lachen dürfen, so grundsätzlich. Aber je heikler das Thema ist, desto sensibler muss man das auch angehen. Und es kommt immer auch auf den Blickwinkel drauf an. Ich glaube, in Deutschland immer noch so ein unausgesprochenes Tabuthema ist das Thema Juden. Ich glaube, da Witze drüber zu machen, ist ganz, ganz schwierig. Also wie zum Beispiel, es gibt zwei berühmte jüdische Komiker in Deutschland, sind Oliver Polak und Shachar Shapira. Und da ist dann so, wenn du von deinen eigenen Erfahrungen erzählen kannst, ne? Und da kannst du natürlich dann aus diesem Segment schöpfen und daraus auch den Leuten was näher bringen. Aber wenn ich jetzt über Juden was erzählen will, ich habe keine Berührungspunkte direkten damit und ich glaube, das wäre sehr seltsam. Ich glaube, man muss einfach, wenn man dann auf der Bühne steht, eine gewisse Sensibilität für Sachen entwickeln. Aber das ist auch immer ein Entwicklungsprozess. Ich habe auch vor 5 Jahren noch Sachen auf der Bühne erzählt, die würde ich jetzt nie erzählen. Ja, es kommt immer, wie gesagt, auf den Blickwinkel drauf an. Auch ernste Sachen. Ne? Also Comedy ist ganz oft, geht es darum, dass du ernste Erfahrungen oder traurige Erlebnisse mit Zeit in eine lustige Geschichte verpacken kannst. Ein extremes Beispiel war zum Beispiel mein Outing. Ne? Ich hatte mich bei meiner Mutter geoutet, irgendwie so vor 10 Jahren. Und da sind mega viele Tränen geflossen. Es war kein guter Moment. Das war ganz furchtbar. Meine Mutter hat das nicht akzeptiert. Und das war ganz, ganz schrecklich in dem Moment. Und nach so 6, 7 Jahren habe ich angefangen. Irgendwann hat sich das bei mir dann so gesetzt, dass ich einen guten Abstand dazu hatte. Und dann konnte ich das auf der Bühne
gleich
erzählen.
Verwurstet sozusagen.
Ja, genau. Und das ist halt super interessant, ne? Weil der eigentliche Moment war furchtbar. Es war Horror. So, und auf der Bühne als Joke verpackt, dann die Leute sind auch dann total erleichtert. Ne? Also das merke ich jedes Mal, ne? Weil wenn du das brichst, weil es geht ja um so ein Mikromoment, weil ich habe dann auf der Bühne immer erzählt, als ich das meiner Mutter gesagt habe, das ist ja auch wirklich passiert, dass sie dann gesagt hat, bei uns läuft nichts normal. Mhm. So, ne, ich fahre mich jetzt gegen einen Baum. So, dass ich dann gesagt habe, ja, was wäre denn dann noch schlimmer gewesen, ne, wenn ich ihr dann noch gesagt hätte, ich wäre Veganerin, was wäre dann gewesen? Muss Vater dann mitfahren?
Ja.
Ne? So habe ich das dann irgendwie übertrieben, genau. Aber dann sind die Leute dann in dem Moment auch erleichtert und können, das ist dann auch eine ganz spezielle Form des Lachens. Ja.
Und wie schafft man diese Erleichterung oder diese Auflockerung jetzt? Also wie kriegt man das hin, in einer Krisensituation wie Corona Menschen mit Humor zu erreichen?
Ich glaube, ganz wichtig ist, erstmal nicht mehr über das Thema zu reden, weil das ist wirklich gerade, glaube ich, was. Also ich merke das auch selber, es reicht halt auch langsam, ne? Weil am Anfang habe ich, also als das gerade war, es gibt kein Klopapier mehr und so, da haben alle irgendwie was zu diesem Thema gemacht. Wenn du das jetzt irgendwie erwähnst, ist auch schon so bei den Leuten, ja komm ey, das Klopapier-Thema ist jetzt durch, jetzt gibt es doch wieder Klopapier.
Auch.
Genau, Nudeln auch, das Nudelthema haben wir auch alles abgehakt. Klar kannst du immer noch so 1, 2 kleine Sachen aufgreifen. Aber ich glaube, die Leute sind gerade sehr dankbar, wenn mal das Thema nicht aufkommt. Weil du bist ja nonstop damit konfrontiert. Ne? Also immer allein schon, wenn du den Blick hast auf eine andere Person, die eine Maske trägt oder Nachrichten, Artikel. Ich glaube, wenn man jetzt einfach ein paar Alltagssachen irgendwie macht und was komplett vom Thema weggeht, kann man eigentlich alles machen. Ne? Von irgendwelchen Parodien, ne? Musik, irgendwas, was die Leute auf andere Gedanken bringt, ist, glaube ich, gerade ganz gut.
Ja, Ablenkung ist ja gerade nicht verkehrt. Komikerin und Stand-up-Profi Tané habt ihr hier gerade gehört.
Deutschlandfunk Nova.
zugegeben. So manchen Witz, den können wir gerade fast nicht mehr hören. Aber ob nach dem 100. Witz über das Horten von Nudeln, Klopapier und Desinfektionsmitteln, geht doch irgendwie trotzdem so absurde Situationen wie die Corona-Pandemie. Die lassen sich doch mit Humor schon manchmal ein bisschen besser ertragen, oder? Sascha Neumann, der arbeitet mit Humor, egal ob in seinem Job als Therapeut oder als Sterbebegleiter. Warum Witze gerade in harten Zeiten systemrelevant sind, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Sascha, inwiefern ist es denn gerade drin, Corona-bezogene Witze zu machen? Menschen haben ja auch schlimme Ängste und sterben.
Naja, das Thema entwickelt sich ja gerade erst. Also die Menschen entwickeln gerade erst eine Art Humor zur Thematik. Aber wie zitierte letztens ein Satiriker, für die Leute, die glauben, man könne keine Witze in diesen Zeiten machen, die haben den Ernst der Lage noch nicht verstanden. Also ich finde jetzt gerade in dieser Zeit Humor zu haben, ist extrem wichtig. Es ist ja fast ja tatsächlich systemrelevant, über das, was jetzt gerade passiert, in einer Art von Humor zu begegnen.
Warum das ist alles das so?
Der Virus ist ja irgendwie eine Frechheit. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, was dieser Virus oder diese Zeit von uns verlangt, ist eine Frechheit. Man könnte sagen, das ist ja ein Tabu. Und einem Tabu begegnet man mit einem Tabu, also machen wir Witze über etwas, worüber man eigentlich keine Witze machen darf, damit die ganze Sache wieder in Balance gerät.
Also du glaubst, so die Balance ist der Effekt davon?
Die Balance ist das, was ich tun muss in solchen Zeiten. Also ich lebe in einer Ernsthaftigkeit, weil das passieren viele schlimme Dinge. Und dann kommt ja sowas wie etwas zu kurz, eine Leichtigkeit da reinzubringen, eine Distanz. Das heißt, wenn ich nur ernsthaft auf das Thema schaue, dann bin ich zu sehr involviert. Und wenn ich anfange, darüber ein wenig witzig zu sein oder Humor in die Sache zu bringen, dann gewinne ich eine gewisse Distanz. Und die Distanz ist absolut notwendig in so einer Situation, um wieder klar denken zu können, würde ich fast sagen.
Und gehst du dann auch so in deinen Therapien vor? Weil ich finde das ein bisschen schwer vorzustellen, damit Humor zu arbeiten. Und das tust du ja, weil so eine Therapie, die ist ja auch sehr aufwühlend und jetzt mal per se nicht unbedingt lustig.
Richtig, das ist interessant zu wissen, es ist immer lustig. Also ich mache mich ja nicht lustig über meinen Patienten oder über meinen Klienten. Also ich lache nicht, haha, das war aber ein lustiges Problem, was du hast, sondern wir beide lachen gemeinsam über das Problem. Also wir erkennen den Witz einer ganzen Sache. Also Menschen, die aus irgendeinem Grund, und es ist ganz egal, welcher es ist, die verlieren die eigene Distanz zur Problematik. Die haben also hauptsächlich das Problem, dass sie damit sowas von, ja, wie verheiratet sind. Die sagen ja, Herr Doktor, ich habe eine Depression. Dann sage ich, haben Sie sie auch mitgebracht? Weil sie sich so damit identifizieren, weil sie so damit verkoppelt sind, so dichter dran sind, dass ich versuche, mit irgendeinem Witz, mit irgendeiner Art von Humor Distanz in die Thematik zu kriegen. Und wenn der darüber lacht, umso besser.
Aber sag mal, wenn du das so sagst, dann stelle ich mir auch vor, dass das doch nicht immer funktioniert, oder? Weil da muss man ja schon in einer gewissen Position in seinem Leben sein, um das so annehmen zu können.
Korrekt, genau. Das ist das Allerwichtigste. Also wir unterscheiden da ganz klar die sogenannte Provokation aus dem Lateinischen provocare. Also ich hole etwas im anderen hervor. Und der sogenannte ätzende, konfrontative Humor, mit dem ich mich über etwas lustig mache und auch über den anderen hinweghebe. Das heißt, die große Kunst, das muss ja auch einen Grund haben, warum ich mit diesem Job viele Jahre was gelernt habe, was andere nicht automatisch können, nämlich der gute Draht. Nichts ist wichtiger als der gute Draht in der Situation. Ist der nicht gegeben, kann ich mit keinem einzigen Humor irgendeinen Schritt weiterkommen, sondern damit verprelle ich, damit erzeuge ich Widerstände, die ich so auch nicht mehr einholen kann. Damit verliere ich meinen Klienten, damit verliere ich meinen Patienten, damit verliere ich mein Gegenüber, was jetzt gerade kein Humor ertragen kann. Aber die Leute wollen lachen, die wollen über alles Mögliche lachen. Du hattest vorhin ja gesagt, dass ich auch als Sterbebegleiter tätig bin.
Ja, und wie funktioniert das? Also das hört sich schon kurios an. Du machst Sterbebegleitung mit Humor. Erklär mal bitte.
Genau. Die erste Regel, die ich von meinem Ausbilder gelernt habe, nirgendwo wird mehr gelacht als im Hospiz. Das war natürlich erstmal nur ein Spruch, aber ich habe inzwischen erfahren, dass es tatsächlich ein Ort ist, an dem sehr viel gelacht wird. Auch wenn man sich das auf ersten Blick nicht vorstellen kann. Wenn man einen Moment lang darüber nachdenkt, macht das aber total viel Sinn, weil ich lache an der Stelle, wo alles andere bereits geklärt ist. Also die Menschen, die dort sind, wissen, dass sie sterben werden. Natürlich können wir jetzt sagen, wir wissen alle, dass wir sterben werden, aber die Menschen dort wissen halt, dass es ihnen nichts passieren wird. Und die haben gar keine Lust mehr, sich damit auseinanderzusetzen.
Was sind da so die Running Gags? Bisschen makaber, aber was kommt da immer ganz gut an?
Naja, was sind die Running Gags an der Stelle? Die kann man auch gar nicht, generalisieren, sondern es ist eher so was Individuelles. Also ich erinnere mich jetzt an eine Begleitung, die ich hatte. Eine Dame, es war zu Weihnachten und sie konnte das Haus nicht mehr verlassen, aber sie wollte unbedingt Weihnachten feiern, so ganz traditionell, einen Weihnachtsbaum und einen Adventskranz. Das heißt, sie hatte diesen Adventskranz, den sie sich unbedingt gewünscht hat, aber sich selber nicht mehr kaufen konnte. Mhm. Also sollte ich als Begleiter losziehen und das tun. Da habe ich gesagt, das mache ich sehr gerne, aber das wird jetzt zum ersten Advent nicht funktionieren, sondern ich komme erst nächste Woche, da ist der erste Advent schon vorbei. Und ihre Reaktion ganz spontan war, ach, nicht schlimm, das bringt mich schon nicht um. Okay. Und darüber erschrak sie sich selber, dass sie das gesagt hatte. Und ich guckte ihr in die Augen und sie merkte, dass das eine unheimlich unangenehme Situation war. Und meine Antwort war darauf, stimmt, Sie haben recht, daran sterben Sie nicht.
Das und konntet ihr dann beide zusammen lachen? Oder?
Und in dem Moment haben wir beide angefangen zu lachen und sie war erleichtert. Also das heißt, wenn sie den Satz sagt, ach, das bringt mich schon nicht um und ich sage, stimmt, das bringt sie nicht um, dann habe ich damit den Humor reingebracht und wir konnten beide darüber lachen, weil sie hatte fast Angst davor, dass sie was gesagt hat, was sie nicht hätte sagen dürfen. Und ich habe in dem Moment diese Gelegenheit erfasst und gesagt, okay, das riskiere ich jetzt einfach und ich mache daraus einen Witz. Und der hat uns beiden geholfen, aus dieser fast schambesetzten Situation wieder rauszukommen, weil sie dachte, sie hätte was falsch gemacht, aber das war nur ein Reflex von ihr. Und so haben wir beide gelacht. Und das war nicht über sie lachen, sondern es war mit dem, was gerade passiert ist.
Und warst du schon mal in einer Situation, wo du dich so ein bisschen überschätzt hast, wo dein Gegenüber einfach nicht mitlachen konnte?
Genau, das passiert, weil man begibt sich ja aus der sogenannten Komfortzone raus. Das heißt, ich riskiere ja etwas. Das heißt, es kann jederzeit passieren, dass die andere Seite sagt, oh, was war das jetzt gerade? Und ich merke, ich verliere den guten Draht, so nennen wir das ja immer. Also sobald der verloren ist, dann ist es einfach ein ganz natürlicher Prozess zu sagen, ich entschuldige mich. Ehrlich gesagt aber ist es sehr, sehr, sehr selten, dass das passiert. Also weil wir ja auch mit diesem Mittel arbeiten. Wenn man sich hier und da mal wie vor den Kopf gestoßen fühlt, ist es ja auch so, dass man die sogenannten Wachstumsbremsen, die es im Leben gibt, auch mal ein bisschen auf die Schippe nehmen will. Das ist so, wir haben immer diese Metapher, wie bekommt man einen Esel in den Stall? Man kann ihn mit einer Möhre locken und dann macht er das aber trotzdem nicht, weil das ja ein sturer Esel ist. Aber man kann ihn auch metaphorisch am Schwanz ziehen und dann macht er einmal laut IA und springt auch in den Stall.
Ja.
Und das versuchen wir mit dem Humor zu machen. Das heißt, wir konfrontieren das Gegenüber und provozieren so, dass der auch in seinen Wachstumsbremsen, die er im Leben hat, die Stolpersteine des Lebens irgendwie mit Humor begegnet und darüber lachen kann.
Das würde ja dann auch heißen, dass Humor sehr viel mit Feingefühl und Empathie zu tun hat.
Absolut. Das hat mit Feingefühl und Humor braucht die Empathie als Voraussetzung. Also ich kann mich lustig über jemanden machen oder ich nehme ganz tiefen Fokus auf, die Empathie auf, die andere Seite auf. Ich verstehe sozusagen das, was den anderen gerade stört. Also zum Beispiel in dem Moment, wo ich weiß, ja, ich sterbe, ich bin tödlich erkrankt an irgendetwas, das ist ja auch erstmal nicht lustig. Ich kann mir vorstellen, wie sich der Mensch fühlt an der Stelle. Ich kann zwar nur sagen, das habe ich selber noch nicht erlebt, aber ich kann mir vorstellen, wie schmerzhaft das sein muss und steige also ganz empathisch in die andere Seite ein. Und wenn ich eine komplette Empathie habe und spüre, wie der andere gerade tickt und wie es ihm geht, dann kann ich auch Witze darüber machen.
Therapeut und Sterbebegleiter Sascha Neumann hat uns erklärt, wie er mit Humor in seinem Job umgeht.
Deutschlandfunk Nova.
Humor und Beerdigung. Das sind ja auf den ersten Blick zwei Dinge, die sich ausschließen. Lustig sind Beerdigungen von Natur aus nicht, eher bedrückend und traurig. Denkt man zumindest, aber tatsächlich können selbst Bestattungen manchmal witzig sein und uns zum Schmunzeln bringen. Warum das so ist und warum es manchmal sogar gut tut, dem Tod mit Humor zu begegnen, das erzählt euch Ulrich Hund, katholischer Pfarrer vom Bodensee. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte wissen, wie Trauerfeiern zurzeit gerade aussehen, weil ja umarmen und trösten in Corona-Zeiten nicht so gut gehen.
Das ist wahr, das ist auch nach wie vor herausfordernd. Also die Vorgaben sind im Augenblick noch so, dass wir direkt am Grab uns treffen, nicht in der Halle. Mhm. Und auch mit eingeschränkter Anzahl der Mitfeiernden, der Besuchenden, also engste Angehörige. Und wenn denn möglich, nicht ganz eng beieinander stehen und möglichst wenig Menschen. Also die Gefahr da, es könnte distanziert sein oder es könnte nicht gar so persönlich werden. Umso wichtiger ist manchmal das gesprochene Wort, wenn es körperlich auch nicht ausgedrückt werden kann, dass eigentlich eine Nähe jetzt gut täte.
Sie probieren ja in Ihrer Arbeit auch manchmal mit Humor zu arbeiten. Ich finde, es klingt erstmal total kurios. Wie schafft man es denn als Pfarrer, so Witze in eine Trauerrede einzubauen?
Naja, Witze einbauen ist vielleicht zu viel. Mhm. Manchmal ergeben sich einfach Situationen, die vielleicht zum Schmunzeln einem bringen oder die unfreiwillig komisch sind.
Ist Ihnen bei einer Beerdigung auch schon mal was ganz Kurioses passiert, wo dann andere lachen mussten?
Was ein Kollege von mir mal erzählt hat, dass ein Sargträger unterwegs war oder halt viele Sargträger und die waren am Grab angekommen und hatten den Sarg abgestellt und standen eben noch dabei und es war Winter und jetzt war nicht ganz klar, ob der Sargträger zu viel Intus hatte, also irgendwie dem Alkohol irgendwie vorher zugesprochen hatte oder ob es jetzt einfach leicht mit Glatteis und so, jedenfalls ist er ausgerutscht und einfach sozusagen mal weggekippt hinter einer Hecke und ist dann irgendwie langsam wieder aufgetaucht, aber irgendwie witzig mit etwas, wollte sozusagen der ernsthaften Situation wieder würdig genug erscheinen. Die Mütze saß aber schief, er hatte Schnee im Gesicht.
Gott, das ist ja wie Slapstick-Comedy.
Und die auf der anderen Seite, die haben sich wirklich alle versucht, irgendwie halbwegs die Feier noch zu Ende zu bringen, ohne dass es nicht gekippt ist. Das ist so, was ein Kollege erlebt hat. So der Klassiker, was offenbar immer mal wieder passiert, dass am Grab stehend jemand einen letzten Gruß ins Grab werfen möchte, eine Blume oder vergleichbar, und aber aus Versehen die Handtasche reinschmeißt oder irgendetwas anderes Persönliches. Das passiert tatsächlich immer mal wieder. Das wäre sozusagen der Klassiker von den unfreiwillig komisch heiteren Dingen, die es dann gibt und mit denen man irgendwie dann zurechtkommen muss.
Glauben Sie denn generell, dass Humor den Hinterbliebenen hilft, um besser den Tod von einem geliebten Menschen zu verarbeiten?
Manchmal ja. Ich möchte mal so sagen, eine Trauerfeier ist nochmal ein markanter Punkt von einem Abschiedsprozess, von einem Trauerprozess. Und das heißt, es verdichtet auch ganz viele gemeinsame Erlebnisse und Erinnerungen. Es kommt vieles einfach hoch. Ist ja auch die Chance, die so eine Trauerfeier bietet, Abschied nehmen zu können, sich nochmal an einen Menschen erinnern können. Und es darf auch das Heitere oder das Schöne einfach vorkommen. Und ich muss mich erinnern, als ich selber, also meine beiden Eltern sind verstorben bereits. Und als mein Vater verstorben ist, da ging es mir eigentlich ähnlich, das war jetzt nicht in der Trauerfeier selber, aber kurz zuvor, sozusagen nach dem Trauergespräch mit dem Geistlichen, der dort die Trauerfeier gehalten hatte, da waren wir Geschwister einfach im Gespräch über das ein oder andere, was wir erlebt haben mit unserem Vater. Und da gab es einfach auch viel Heiteres oder Situationskomik und irgendwie hat eine Geschichte die andere gegeben. Und 20 Minuten vorher haben wir irgendwie noch geweint und das war auch tatsächlich echt, also wir mussten weinen und trauern, aber in dem Augenblick, als einer nach dem anderen eine andere Geschichte aufgetischt hat, wir haben wirklich schallend gelacht. Und es hat auch damit zu tun, dass ein ganzes Leben sozusagen nochmal auftaucht und dass wir da Abschied nehmen und ich glaube, das darf auch sein.
Das sagt der katholische Pfarrer Ulrich Hund. Humor in der Krise, darum ging es heute beim Ab21-Podcast. Ich habe heute was gelesen, wo ich so dachte, heieiei, also es ist ein bisschen lustig so im ersten Moment, aber dann auch irgendwie echt bitter. Thema kreative Namensgebung, inspiriert durch Corona-Zeiten. Auf den Philippinen, da wurde gerade ein Mädchen Covid-Marie getauft. In Indien gibt es Zwillinge, die Corona und Covid heißen, kein Scherz. Und auch ein Baby mit dem Namen Lockdown. Vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, bis hier bei uns Emma und Ben vom Thron der beliebtesten Namen runtergestoßen werden und es dann diese schönen und originellen Corona-inspirierten Namen auf dem Spielplatz gibt. Warten wir mal ab. Das war's jetzt von hier. Mein Name ist Charlene Rogal. Bis zur nächsten Folge.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.